Wir haben ein Jahresthema, wir kennen das mittlerweile, es kommt immer wieder mal vor. In Gottes Liebe zusammenwachsen und einladen von Jesus erzählen. Das haben wir als Mitarbeiter Anfang des Jahres miteinander überlegt, herausgefunden und wollen damit zum Ausdruck bringen, was wir für dieses Jahr besonders uns auf dem Herzen liegt. In Gottes Liebe zusammenwachsen, das soll so mit Schwerpunkt heute sein, dass wir uns das nochmal etwas genauer ansehen. Ich habe die Predigt überschrieben, Gemeinde, den fruchtbaren Dialog üben. Am Anfang habe ich es ein bisschen anders genannt, aber ich habe gemerkt, so im Laufe der Vorbereitung, es hat sich der Schwerpunkt etwas verschoben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du eine Predigt vorbereitest, aber mir geht das ab und zu so, dass ich eigentlich ein Thema mir vorgenommen habe und dann merke ich während der Erarbeitung, da entwickelt sich was anderes. Den fruchtbaren Dialog üben. Und es soll, wie Klaus uns ja schon nahegebracht hat, wieder um den ersten Korintherbrief gehen, die Verse 10 bis 17, also Fortsetzung von vor zwei Wochen. Und ich habe diesmal die Einheitsübersetzung gewählt. Ich lese uns zunächst den Text. Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, seid alle einmütig und duldet keine Spaltung unter euch, seid vielmehr eines Sinnes und einer Meinung. Es wurde mir nämlich, meine Brüder und Schwestern, von den Leuten der Chloe berichtet, dass es Streitigkeiten unter euch gibt. Ich meine damit, dass jeder von euch etwas anderes sagt. Ich halte zu Paulus, ich zu Apollos, ich zu Kephas, ich zu Christus. Ist denn Christus zerteilt? Wurde etwa Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Ich danke Gott, dass ich niemanden von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, sodass keiner sagen kann, ihr seid auf meinen Namen getauft worden. Ich habe allerdings auch noch das Haus des Stephanas getauft. Ob ich sonst noch jemanden getauft habe, weiß ich nicht mehr. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Aber nicht mit klugen und gewandten Worten, damit das Kreuz Christi nicht um seine Kraft gebracht wird. Soweit das Bibelwort. Ich ermahne euch aber, damit fängt das an. Dieses Wort, was dort für ermahnen steht im Griechischen, ist ein ziemlich schwaches Wort. Das kann auch mal trösten heißen. Also Paulus sagt nicht so, ich muss euch jetzt mal hier die Meinung geigen, sondern er sagt, ich möchte mit euch über das ins Gespräch kommen, was Gemeinde ausmacht. Ich ermahne euch, kommt hier, wie ihr seht, Vers 10. Und die ersten 9 Verse hatten wir uns schon angeschaut, nämlich vor 2 Wochen, wer nochmal nachhören will, über unsere Homepage ist das möglich. Da war ganz viel Ermutigung zuerst, ganz viel Zuspruch, wer Gemeinde ist. Und jetzt kommen wir so zum zweiten Teil. Ich glaube, dass da was Grundsätzliches über Ermahnung in der Gemeinde drin aufleuchtet, nämlich vor dem Imperativ kommt der Indikativ. Das hört sich doch gut an. Oder anders gesagt, bevor man zur Aufforderung kommt, bevor man dazu kommt, jemanden zu ermahnen, auf etwas hinzuweisen, kommt erst die Zusage, wer wir sind in Christus. Oder man könnte auch sagen, Ermahnung heißt, lebe doch das, was du bereits bist. Du bist ein Kind Gottes und dann lebe das auch. Lebe so. Du lebst nicht so, damit du ein Kind Gottes wirst. Du bist es und jetzt mach das auch. Mach was draus. So ist Ermahnung hier gemeint. Paulus hat gerade 9 Verse lang ermutigt und zugesprochen, dass sie aus der Gnade Gottes leben. Und jetzt schauen wir uns auch an, was nicht ganz so gut läuft. Und es ist aber ernst gemeint. Er sagt nicht, ich gebe euch jetzt mal so ein paar Ideen hier, sondern es ist im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, anstelle von Christus rede ich jetzt hier, sagt Paulus. So als würde er euch was sagen. Also es hat schon Gewicht. Es ist nicht nur mal nur so. Und direkt im gleichen Vers wird sozusagen auch schon zusammengefasst oder das, worauf es ihm hier ankommt. Seid alle einmütig, duldet keine Spaltung unter euch, seid vielmal eines Sinnes und einer Meinung. Die Negativaussage, also das, was nicht sein soll, ist Spaltung hier. Das ist so das stärkste Wort, was man dafür finden kann. Auf Griechisch heißt das Schisma. Nicht Schisma, das hat also nichts mit Schisshase oder so zu tun, sondern Schisma. Und das heißt Trennung. Immer da, wo Kirchen sich trennen, spricht man davon. Also es gibt so das sich, kriegsartig ausgesprochen, also die Trennung von, wenn zwei Päpste zum Beispiel mal waren, dann wird sich das so genannt. Nicht im Moment, sondern das gab es dann im Laufe der Geschichte. Es eine Spaltung bedeutet, dass eine Gemeinde sich aufteilt. Dass also, wo vorher eine Gemeinde ist, danach sind es zwei Gemeinden. Oder wo vorher eine Kirche war, dann danach sind es zwei oder mehr Kirchen. Dann kann man von Spaltung sprechen. In Korinth gab es keine Spaltung. Das ist wichtig wahrzunehmen. Paulus spricht immer die ganze Gemeinde an. Er sagt nicht, jetzt spreche ich zuerst zu denen und dann spreche ich zu denen. Oder wir merken im Laufe des Briefes, können wir das lesen, dass sie noch gemeinsam Gottesdienst gefeiert haben und dass sie gemeinsam Abendmahl gefeiert haben. Also Paulus sagt, so soll's nicht sein bei euch. Passt auf, dass es nicht dazu kommt. Es ist aber noch nicht so weit. Sondern sie sollen alle einmütig sein und eines Sinnes, einer Meinung. Das meint sogar, man solle das Gleiche denken. Jetzt könnte man sich fragen, klingt ein bisschen komisch, bedeutet das denn, dass alle immer das Gleiche sagen müssen? Ist das so eine Gleichmacherei? Gibt es keine Unterschiede mehr zwischen den Einzelnen? Darf man keine unterschiedlichen Meinungen haben? Das meint Paulus ganz sicher nicht. Das wird auch deutlich. Er diskutiert ja mit der Gemeinde. Sondern was er mit Einmütigkeit meint, was also die Basis dafür ist, dass es keine Spaltung gibt, das entfaltet er jetzt in den nächsten Versen. Und das wollen wir uns miteinander anschauen. Was heißt eigentlich einmütig sein? Paulus ist im engen Kontakt mit der Gemeinde. Auch vor zwei Wochen hatten wir uns das schon angeschaut. Er ist wahrscheinlich in Ephesus, also in der heutigen Türkei, und schreibt Briefe. Und dann gibt es wohl Leute, die da hin und her gefahren sind. Jedenfalls wird ihm von den Leuten der Chloe berichtet, dass es Streitigkeiten gibt. Wer diese Leute der Chloe sind, wissen wir nicht. Da mehr wissen wir von denen nicht, außer diesem kurzen Satz, dass es sie gegeben hat. Aber es gibt Streitigkeiten in der Gemeinde. Worum geht's in diesen Streitigkeiten? Spannende Frage. Sind das tiefgreifende theologische Unterschiede oder woran macht sich das jetzt hier fest? Paulus sagt, das macht sich an Personen fest. Die Streitigkeiten, die ich bei euch, von denen ich mitbekomme, bei euch macht sich an Personen fest. Es gibt nicht manche, die sagen, ich halte mich zu Paulus, andere zu Apollos, ich zu Kephas. Das ist so das hebräische Wort von Petrus. Also es gab so eine Petrus-Fraktion da und es gab eine Paulus-Fraktion und eine Apollos-Fraktion. Und das unterschied sie schon hauptsächlich. Also inhaltlich sagt Paulus gar nichts, was die jetzt inhaltlich irgendwie unterschieden hätten, sondern die machen sich an unterschiedlichen Leuten fest. Ich glaube, dass das etwas fast schon Grundsätzliches über Streitigkeiten in der Gemeinde sagt, ganz oft jedenfalls, ich will nicht sagen immer, aber meistens, dass sich in der Regel Streitigkeiten mit Personen verbinden. Ich habe die mal Meinungsmacher genannt, ist jetzt vielleicht ein bisschen hartes Wort, aber es macht sich in der Regel an Personen fest. Es geht selten allein um tiefgehende theologische Fragen. Das liegt auch nah, weil wir als Gemeinde nicht nur ein Verein irgendwie sind oder eine Organisation, sondern wir sind in Beziehung zueinander. Wir haben ganz viel miteinander zu tun. Und dann gibt es welche, die finde ich sympathisch, mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht, die haben vielleicht sogar prägenden Einfluss in meinem Leben gehabt. Und dann bin ich eher auf deren Seite, wenn es um irgendeine Streitigkeit geht. Meistens versteht man gar nicht genau, wo jetzt die tiefgehenden theologischen Fragen sind, die jetzt hier bewegt werden, aber ich weiß, ich bin dafür, weil der oder die dafür ist, weil ich zu der Gruppe sozusagen gehöre. Ich glaube, dass das ganz oft auch das ganz große Problem ist in Gemeinden, dass sich das eben mit Personen verbindet. Da war das auch so. Es gab wohl offensichtlich Leute, die sich zu Paulus gehalten haben, dass die gesagt haben, der hat uns hier gegründet vor 2-3 Jahren und ich bin immer noch ganz dafür, was der gesagt hat. Der war so gut, der hat uns geprägt. Ich gehöre vielleicht zu der Gründergeneration noch dabei. Und dann kamen andere. Vielleicht sind diese Kephas-Leute, also diese Petrus-Leute, judenchristlich geprägte Leute, die sagen, wir müssen das stärker betonen. Also es geht um Leute. Und jetzt kommt etwas Eigenartiges, wo also die Ausleger sich fragen, was soll das denn jetzt noch? Denn er nennt ja hier noch eine vierte Gruppe. Ich halte mich zu Christus. Das passt jetzt nicht so ganz, wenn man sich das durchschaut. Und es gibt auch jede Menge Überlegungen, wie das zu verstehen ist. Es könnte sein, dass das die besonders Frommen waren. Dass die gesagt haben, ihr haltet euch zu Paulus, ihr zu Apollos und ihr zu dem Petrus, wir halten uns zu Christus. Wir halten nichts davon, dass man sich so an Leuten festmacht. Also so eine Art Christusfraktion, die es also so ganz genau nimmt. Mich erinnert das, wenn es so ist, unwahrscheinlich, aber wenn es so ist, erinnert mich das an manche Begegnungen hier in München gar nicht so sehr, sondern in anderen Gemeinden, wo ich war, wenn man dann in der Allianz zusammenkommt, also zwischen den Gemeinden, dann gibt es so manche, die nennen sich Jesusgemeinde. Die sagen, ihr seid Baptisten, ihr seid Methodisten, ihr seid irgendwas, wir aber brauchen sowas nicht. Wir halten uns nur an Jesus. Wir sind eine Jesusgemeinde. Und dann gründen sie auch in der Regel, versuchen sie keine Strukturen zu haben. Meistens müssen sie in Deutschland doch einen Verein gründen, das ist dann die Schwierigkeit. Und sie sind dann eben die Gruppe, die Jesusgemeinde. Das ist ein frommer Wunsch, dass man sagt, wir halten uns nur dazu, aber in Wirklichkeit macht man eigentlich genau das Gleiche wie die anderen auch. Aber hier ist es eher unwahrscheinlich, dass es so eine Art Christusgruppe war, sondern wenn wir uns nämlich schauen, wie es weitergeht, dass er dann auf Christus direkt zu sprechen kommt. Und sagt, ich halte mich zu Christus, ist denn Christus zerteilt? Also, das, was alle Gruppen miteinander verbindet, ist, dass sie in Christus sind. Dass sie zu Christus gehören, egal ob sie sich jetzt eher zu Paulus, Apollos und was weiß ich halten, sondern alle halten sich zu Christus. Wir haben gefragt, was begründet die Einmütigkeit oder die Einheit der Gemeinde? Die besteht darin, dass alle zu Christus gehören. In aller Unterschiedlichkeit, die wir natürlich haben als Menschen, von unseren Prägungen her, was wir für richtig halten. Wir lesen miteinander in der Bibel. Machen wir gerne im Hauskreis oder wo wir zusammenkommen und wir merken, wir können mitunter sehr unterschiedlicher Meinung sein zu dem, was in diesem Bibelvers nun gesagt wird. Aber das, was uns verbindet, ist nicht die gemeinsame gleiche Erkenntnis in allen Fragen, sondern dass wir zu Christus gehören. Dass wir Menschen sind, die auf diesen Ruf Jesu, folge mir nach, geantwortet haben, mit ihm unterwegs sind. Das ist die Basis. Wir haben es ja hier schön am Anfang des Gottesdienstes gehört, dass das das Fundament ist, auf dem wir stehen. Die Einheit der Gemeinde besteht darin, dass wir miteinander zu Christus gehören und ihm nachfolgen. Ich möchte auch mal etwas drastischer sagen, die Spaltung in einer Gemeinde beginnt dort, wo diese gemeinsame Basis verlassen wird. Wenn man also sagt, du gehörst aus meiner Meinung nach nicht mehr zu Christus, weil du diese und jene Überzeugung hast oder weil du das so und so machst, wie man das nicht machen darf. Wenn du wirklich ein Christ wärst, dann würdest du das nicht machen. Da beginnt Spaltung. Wenn ich dem anderen nicht mehr seinen Glauben glaube, wenn ich dem anderen nicht mehr glaube, dass er zu Jesus gehört, da fängt Spaltung an, wo diese gemeinsame Basis, auf der wir stehen, verlassen wird. Mal ein Beispiel, was weit genug weg ist, dass es uns nicht unmittelbar betrifft. Wenn man sich das in der Reformationsgeschichte anschaut, der gute Luther, der wollte am Anfang keine neue Kirche gründen. Der wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass sowas sein könnte, sondern der wollte seine, damals die katholische Kirche, römisch-katholisch, reformieren. Also dieser Thesenanschlag, wie auch immer das gelaufen ist. Er wollte eigentlich, dass die Kirche sich reformiert. Ist nichts draus geworden. Und dann haben sie sich auseinanderentwickelt, drastisch genug. Und am Ende haben sie sich gegenseitig den Glauben abgesprochen. Also wenn es so manche Briefe von Luther gibt, wo er dann feststellt, dass der Papst der Antichrist ist und so weiter, oder die Bannbullen und was es da so alles gegeben hat, da hat man sich dann zum Schluss den Glauben abgesprochen. Einmal, eigentlich wollte man die Kirche reformieren, und es ist letztlich zur Spaltung gekommen, weil man sich gegenseitig den Glauben abgesprochen hat. Mit schlimmen Folgen, 30-jährige Krieg und so weiter. Aber heute können wir froh und dankbar sein, dass wir diese Probleme zumindest nicht mehr haben zwischen den Kirchen. Dass es ein großes Miteinander geworden ist. Spaltung beginnt dort, wo diese gemeinsame Basis verlassen wird. Wir gehören alle zu Christus. Wir folgen ihm nach. Und das verbindet uns bei aller Unterschiedlichkeit, die wir haben und die wir auch haben dürfen. Gar keine Frage. Wollen wir uns mal noch kurz bewusst machen, darum geht's gleich, wie Paulus eigentlich damit umgegangen ist, dass er hier auch einer derjenigen ist, deren Gruppengründung wurde. Also er hätte ja reagieren können, hätte ja sagen können, es gibt jetzt da in Korinth die Paulianer, also nicht Paulaner, das ist was anderes, also die Paulianer, es gibt die Apollos-Leute, es gibt die Petrus-Leute, das ist ja alles schön, aber unter uns gesagt, die wahre Haltung ist natürlich, ein Paulianer zu sein. Also ich bin der Apostel des Herrn und das, was ich gesagt habe, ist sowieso vom Herrn. Und wir wollen ja weitherzig sein, aber eigentlich müsstet ihr alle Paulianer werden. Das wäre so das Richtige. So hätte er reagieren können, tut er aber nicht. Er hätte wahrscheinlich sogar Grund gehabt. Manches Mal findet er auch sehr drastische Worte, wenn es darum geht, dass er Apostel ist. Nein, er reagiert hier ganz anders. Er sagt, Leute, was soll das? Warum macht ihr euch an meinem Namen hier irgendwie fest? Wurde ich etwa für euch gekreuzigt oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Und dann erläutert er, dass er nur ganz wenige Leute getauft hat. Taufe ist immer so ein bisschen der Erfolgsnachweis für einen Apostel oder einen Prediger oder was auch immer. Wenn man jemanden getauft hat oder dann noch sogar jemanden getauft hat, der vielleicht zum Glauben gekommen ist in der eigenen Gemeinde, dann kann man so einen Haken dran machen. Dann kann man das gut zählen. Und so hätte er das ja auch machen können, hat sagen können, ich habe so und so viel. Aber er sagt, nein, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass irgendeiner hinter mir herläuft. Und wenn ich noch so wichtig bin, und er hielt sich durchaus für wichtig und war es ja auch ganz entscheidend wichtig für die Gemeinde Jesu. Nein, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir in Christus eins sind. Deswegen will ich da mal eine Warnung an alle Meinungsmacher unter uns schicken. Und ich schließe mich da auch immer wieder mit ein. Es gibt immer Leute, die auch vorweggehen und Leute, die Gruppen bilden können. Und die Warnung lautet, pass auf, dass du dich nicht für andere zum Guru machst. Guru ist jetzt kein biblisches Wort, aber dass du dich nicht zum Christusersatz machst für den einen oder anderen. Oder so schön gesagt, es gibt einen Herrn der Gemeinde und du bist es nicht. Es gibt einen Herrn der Gemeinde, dem wir miteinander nachfolgen. Und dann gibt es Leute, die natürlich mehr Einfluss haben als andere. Aber man kann und muss immer sehr darauf aufpassen, dass man nicht zum Gruppenbilder wird. Dass man nicht sozusagen Jüngerhund hinter sich scharrt. Die Gefahr ist groß. Paulus macht es nicht. Sehr bewusst macht er das nicht. Er sagt, das soll nicht sein. Denn das, was uns verbindet, ist, dass wir miteinander, egal mit welchen Aufgaben wir Jesus nachfolgen. Und er begründet es noch so, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, also erfolgreich Gemeindearbeit zu machen, sondern das Evangelium zu verkünden, aber nicht mit gewandten und klugen Worten, damit das Kreuz Christi nicht um seine Kraft gebracht wird. Und mit diesem Satz, da kommen schon all die wichtigen Punkte vor, die er dann im nächsten Abschnitt und in den nächsten Kapiteln entfalten wird, nämlich Evangelium und wie man mit Worten umgeht und das Kreuz Christi, das kommt vor allen Dingen im nächsten Abschnitt vor, aber nicht heute Morgen. Da wollen wir uns damit jetzt nicht mehr beschäftigen, sondern ich möchte uns noch einmal versuchen, diesen Punkt vor Augen zu führen, wie wir das miteinander leben, dass wir diese Einheit in Christus haben, in aller Unterschiedlichkeit. Oder nochmal anders gesagt, mit dem Bibelwort, was wir heute aus dem ähnlichen Zusammenhang jedenfalls schon gehört haben. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Wie können wir das miteinander leben? Und ich will es auf einen bestimmten Punkt heute zusammenführen. Ich hatte es am Anfang gesagt, diese Einheit in Christus, nämlich wenn wir miteinander im Gespräch sind. Wie kann es auf der Basis Christus, die wir miteinander teilen, zu einem fruchtbaren Dialog kommen unter uns? Als ich das geschrieben habe, habe ich mich kurz verschrieben. Es ist wirklich nicht viel, dass aus einem fruchtbaren Dialog ein furchtbarer Dialog wird. Also das nicht nur beim Schreiben, sondern das geht auch ganz schnell. Dass aus einem eigentlich gut gemeinten Gespräch plötzlich Streit wird oder aus einem Ringen um die Wahrheit eine Entzweiung passiert. Wie kann es zu einem fruchtbaren Dialog kommen? Und ich möchte das versuchen, um uns ein bisschen das vor Augen zu führen, wie Dialog funktioniert. Und ich vermute, die meisten von uns kennen das schon, das Kommunikationsquadrat von Friedemann Schulz von Thun. Wer irgendwo mal was mit Kommunikation zu tun gehabt hat in den letzten, 30 Jahren oder sowas, in der Schule oder sonst wo, der hat das schon mal vor Augen geführt. Und ich hoffe, dass das dann nicht zur Wiederholung zumindest reicht. Und für alle anderen ist es vielleicht auch etwas Neues. Es geht darum, wie wir miteinander reden und was dabei eigentlich passiert. In der Mitte steht eine Äußerung, Also wir sind im Gespräch, jemand sagt etwas, gibt etwas weiter. Es ist also von dem Sender, nennt er das hier, geht es zu dem Empfänger, der das also hört. Aber was hier auch in dem Ganzen drin hängt, es kommt auch immer zu einer Reaktion. Also der Empfänger, wenn wir im Gespräch sind, ist ja nicht nur, dass er das aufnimmt, sondern der reagiert ja auch davon. Also wenn ich hier etwas sage und ich mache einen Witz und keiner lacht, dann macht das was mit mir. Dann ist das eine Reaktion. Oder wenn jemand jetzt anfängt, auf die Uhr zu schauen, dann ist das auch ein Signal, was ich durchaus wahrnehme. Also es ist nicht nur einseitig. Es geht immer, der eine sagt was, der andere hört und reagiert darauf. So, nun sagt der eine was und es gibt diesen ganz klassischen Satz. Ich weiß nicht, wer den alles kennt. Ich habe den schon so oft gehört. Also Mann und Frau sitzen im Auto, fahren Auto, sie fährt, das ist also schon vor 30, 40 Jahren entstanden, wie wir merken, sie fährt und er sagt, du, da vorne, die Ampel ist rot. So, Situation im Auto, stellen wir uns vor, er sagt das. Es gibt zunächst einen Sachinhalt bei dem. Einfach, das sieht man da, die Ampel ist gerade rot geworden und er sagt das, du, da vorne, die Ampel ist rot. Okay, das ist eine Sachthema. Aber gleichzeitig passiert noch viel mehr. Er gibt etwas von sich selbst kund. Vielleicht will er damit signalisieren, ich bin ein ganz aufmerksamer Beifahrer. Ich sehe, was so um mich herum ist. Ich schlafe nicht, das wäre eine Selbstkundgabe. Oder er hat Angst, weil er den Eindruck hat, gleich knallt, wenn ich das jetzt hier nicht sage. Es wäre auch eine Selbstkundgabe. In dem Ganzen steckt natürlich ein Appell drin. Er sagt das zwar nur, aber er meint damit eigentlich, hast du es gesehen, drück auf die Bremse, mach, dass du zum Stehen kommst. Also sowas steckt alles in diesem kurzen Satz drin, also ein Appell. Aber das alles Entscheidende ist die Beziehung zwischen den beiden. Es kann sein, dass die Frau das ganz sachlich aufnimmt und sagt, danke Schatz, dass du mich darauf hingewiesen hast, ich hätte es doch fast übersehen. Das wäre ganz entspannt. Ist bei uns so, ich fahre meistens Auto. Manchmal hat meine Frau schon gesagt, pass auf, die Ampel ist rot. Und dann bin ich sehr dankbar, weil ich es gerade nicht gesehen habe. Also das kann sein. Es kann aber auch sein, dass die gute Frau das ganz anders hört, weil sie vielleicht neu ist beim Autofahren oder ewig sich korrigiert fühlt. Dann reagiert sie ganz anders. Es kommt auf die Beziehung an, die zwischen den beiden ist. Deswegen, die Frau hier in diesem Fall hört es ja dann auch genauso. Sie hört den Sachverhalt, hört die Information und sie hört auch die Selbstkundgabe, die da drin steckt. Aber sie selber bekommt da ja auch mit. Entweder sagt sie, ja, ist okay, gut, dass sie mich darauf hingewiesen hat. Oder sie fühlt sich angegriffen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die da plötzlich mitschwingen. Sie hört den Appell natürlich und die Beziehung, wie gesagt, ist das alles Entscheidende. Und davon hängt dann auch die Reaktion ab. Ob sie also sagt, in diesem Fall, danke Schatz, ach, fast hätte ich es nicht gesehen, wie gut, dass du aufpasst. Oder ob sie sagt, immer musst du an mir rummeckern, pass doch mal auf, schau doch mal woanders hin, lies mal in dem Buch da. Also sie könnte ganz unterschiedlich drauf reagieren. Es hängt an der Beziehung. Und in dem Zusammenhang möchte ich nochmal, ich will es damit dann auch gut sein lassen, unser Problem der letzten Zeit mit den E-Mails ansprechen. Weil man das da wunderbar eintragen kann in das System. E-Mails ist ja erstmal eine einseitige Kommunikation. Also ihr seht, dass ich den Strich unten gestrichelt dargestellt habe. Es gibt nicht wie im Gespräch eine unmittelbare Reaktion. Ich schreibe erstmal was und stelle mir dabei meine Empfänger vor, aber die reagieren ja nicht unmittelbar. Und die stellen sich genauso vor, was derjenige sich gedacht hat. Es gibt einen Sachinhalt. Man tut so, als wäre man ganz sachlich wäre, wenn man da was schreibt. Funktioniert auch ganz oft, wenn es um Terminabsprachen oder was weiß ich alles geht, kann man ganz sachlich Dinge regeln. Aber sobald es um Meinungen geht, sobald es darum geht, dass ich meine Meinung versuche zu erklären, wird es kritisch. Denn all das, was sonst ein Gespräch ausmacht, nämlich das, was ich von mir selber weitergebe, der Appell, die Beziehung, all das wird nicht deutlich. Das ist indirekt deutlich höchstens. Der andere kann sich das denken vielleicht, aber er merkt es gar nicht. Und er denkt sich das, was er vom anderen erwartet. Also er denkt sich, der ist so und so oder so und deswegen höre ich diesen Sachinhalt so oder so. Es kann sein, dass ich selbstkritisch genug, wie ich bin, eine E-Mail bekomme von jemandem, den ich mag. Also da stehen zum Teil kritische Dinge drin, wo ich denke, was denkt der sich denn dabei? Aber ich mag den und ist das nicht weiter schlimm. Sage ich, naja, hat einen schlechten Tag gehabt, wenn er das geschrieben hat. Dann gibt es andere, mit denen ich Schwierigkeiten habe, die können vielleicht sogar versuchen, was ganz Sachliches gehen und ich gehe innerlich an die Decke, weil ich denke, was soll das denn schon wieder? Also es hat immer diese ganzen Aspekte, der da drunter liegt. Deswegen, um diese, ja, die, das, was sonst noch in einer Sachinformation dabei ist, etwas abzumildern, hat sich ja in den Chats, haben sich ja diese Emojis eingebürgert. Und das ist so der Versuch, das, was wir sonst im Gespräch mit Mimik und so weiter mitkriegen, ein bisschen aufzubereiten. Und meistens ist das auch hilfreich. Also dieser Zwinker-Emoji, der ganz rechts da ist, der ist enorm wichtig. Wenn ich den irgendwo hintersetze, dann weiß derjenige, der meint das jetzt nicht wortwörtlich so, wie er das da gerade schreibt, sondern der meint vielleicht sogar das Gegenteil. Es ist ironisch gemeint. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis und andere mehr. Also was könnte das für uns in unserer Gesprächskultur helfen? Das ist der Punkt, um den es mir heute geht. Wenn wir miteinander im Gespräch sind, also nicht per E-Mail, da sollten wir immer vorsichtiger werden, als wir es ohnehin jetzt schon sind, sondern wenn wir miteinander im Gespräch sind. Also wir haben eine Äußerung und wenn wir diese Äußerung hören, dann können wir unmittelbar reagieren. Wir können aber auch, so innerlich, nicht immer systematisch, aber versuchen, diese Äußerung nach diesen vier Punkten innerlich abzuscannen und zu sagen, Mensch, was meint der andere? Ich höre jetzt die Worte, ich höre die Information, aber gleichzeitig nehme ich etwas wahr, wie der andere drauf ist, meinetwegen. Ich höre den Appell, vielleicht meint er es ja gar nicht so. Und wie ist eigentlich unsere Beziehung? Wenn eine Beziehung gut ist und herzlich ist, dann bin ich sowieso etwas entspannter. Wenn sie schwierig ist, wie gehe ich dann damit um? Das soll ein kleiner Ansatz sein, eine Hilfe sein, wie ein Gespräch auf dieser Basis Christus zu einem fruchtbaren Dialog kommen kann. Was könnte da helfen? Das Erste, und ich vermute mit das Allerwichtigste dabei ist, dass ich dem anderen seinen Glauben glaube. Wenn wir das nicht mehr tun, wenn wir dem anderen eigentlich nicht mehr glauben, dass er mit mir unterwegs ist, Jesus nach, dann brauchen wir auch fast nicht mehr über irgendwas zu reden. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr menschlich miteinander was reden können, das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine, wenn es darum geht, wie wir miteinander Gemeinde gestalten wollen, wenn ich das dem anderen nicht mehr glaube, wenn ich meine, nee, weil du das und das sagst oder denkst oder lebst, glaubst du eigentlich nicht, ich weiß das besser, dann haben wir diese Basis verlassen, dann kann ein Gespräch schon gar nicht mehr zielorientiert und gut werden. Das ist etwas, was ich glaube, wenn ich mit anderen im Gespräch bin. Ich heiße nicht, dass ich alles verstehen muss, was der andere tut, dass ich auch alles gutheißen muss, das heißt es auch nicht. Aber es heißt, dass das die Basis ist, auf der wir uns begegnen. Das Fundament, wo wir miteinander unterwegs sind. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Vorzeichen. Und dann, aus dem, was wir gerade gehört haben, ich selbst sehe mir dann ab und zu selbstkritisch über die Schulter, also dieses Kommunikationsquadrat. Also ich beim Gespräch versuche ich innerlich vielleicht mal einen Schritt zur Seite zu gehen und uns beide anzugucken und zu merken, ach ja, so reagiert er jetzt gerade. Nicht, weil er mich nicht mag, vielleicht hat er einen schlechten Tag oder was auch immer. Also so dieser Versuch, ab und zu mal in einem Gespräch zur Seite zu gehen, sich so selber über die Schulter zu schauen und zu sagen, Mensch, so und so ist es jetzt vielleicht regiert. Vielleicht ist es eine Hilfe. Es wäre schön, wenn wir unsere Gesprächskultur immer wieder auch dahin überprüfen, dass es einen fruchtbaren Dialog geben kann. Denn, und das will ich zum Abschluss sagen, so wie Paulus das jetzt von sich her sagt, so gilt es nämlich auch für uns. Wir sind nicht dazu da zu streiten, wir sind nicht dazu da, in allem einer Meinung zu werden, sondern wir wollen miteinander das Evangelium verkünden. Das ist unsere Aufgabe, Jesus Christus den Menschen nahe zu bringen und miteinander zu entdecken, was das bedeutet. Wir sind gemeinsam unterwegs, Jesus nach. Oder wie wir das in unserem Jahresthema gesagt haben und versuchen zu entfalten, wir wollen in Gottes Liebe zusammenwachsen. Wir wollen das immer weiter erkennen, was das bedeutet für jeden Einzelnen, aber auch für uns miteinander. Und wir wollen so von Jesus weiter sagen, dass es einladend ist, dass jeder, der das mitbekommt von uns im persönlichen Gespräch oder in dem, was wir als Gemeinde tun, merkt, es ist gut, mit Jesus zu leben. Es lohnt sich offensichtlich. Es ist eine Einladung. Ich möchte uns dazu herzlich ermutigen. Gott segne uns dazu. Amen. Wir wollen ein gemeinsames Lied singen miteinander, bevor wir dann Zeit haben zum Glauben und Leben teilen. Seid fröhlich in der Hoffnung.